Deutschlandfunk Kultur Literatur.
Bücher sind nicht nur zum Lesen da. Karl Lagerfelds Bibliothek in Paris umfasst über 300.000 Bände, vor allem über Mode und Kunst. Peter Sodan, Ex-Tatort-Kommissar, hat 4 Millionen Bücher gesammelt, die zwischen 1945 und 1989 in der DDR erschienen sind, und weiß nicht mehr, wohin damit. Susanne von Schenk und Ralf Beider-Kellen haben einige Sammler in der ganzen Republik besucht. Ihnen öffneten sich die Pforten von erstaunlichen Bücher-Narrenschiffen.
Bücher sind immer meine große Leidenschaft gewesen. Nicht diese neuen, grell eingebundenen. Aber wenn ich so ein Bändchen von 1850 anfasste, leicht wie Federn sind die alten Dinger gegenüber unseren schwerpapierigen, rauen Tafeln. Überkam mich stets etwas von dem Geiste des alten, längst Ausgestorbenen, der sich da Monate und Jahre lang um irgendein heute absurdes Problem gemüht hatte.
Ich ordne meine Bibliothek. Ich ordne meine Bibliothek.
Na, also ich würde so da mal Fensterkreuz sagen, 4 Millionen.
Bloß gib mal ein paar Tücher, damit staub ich alle Bücher erstmal ab.
Ich glaube auch, dass die Bücher, die hier stehen, gerne hier stehen möchten. Und die melden sich dann schon. Wenn eins kommt und sagt, ich will aber hier stehen, dann kommt das schon irgendwie zu mir.
Ich habe schon eine stattliche Zahl. Zuerst mal alles aus dem Regal.
Insgesamt hat er ungefähr 7000 Bücher gehabt und der größte Teil ist hier in diesem Zimmer.
Es türmen sich die Haufen, auf der Leiter wird gelaufen, immer tapp. Oh, du Donner, wieder nicht mal.
Bei solchen Männern, die weit über 10.000 Bücher besitzen, da ist es ein Haben-Wollen. Denn es ist vollkommen illusorisch zu meinen, mit dem Bestand könne man noch operieren.
Auf meinem Fußboden ist kaum noch Platz. So eine Privatbücherei ist ein Schatz.
Ich kannte auch Sammler, die mussten die Objekte ihrer Begierde auch im Schlafzimmer haben.
So. Bücher sind immer meine große Leidenschaft gewesen.
Das letzte Fach ist leer, Gott sei Dank. Nun sind die Bücher raus aus dem Schrank. Nun kann hier keiner rein mehr oder raus. Mensch, Junge, Junge, sieht das hier aus.
Der Geruch von Büchern. Trocken, leicht würzig, staubig. Nach Papier, manchmal auch nach Leder. Unverkennbar. Stehen sie zusammen, geordnet nach Autoren, nach Ausgaben oder Jahrgängen, nach Verlagen oder Jahrhunderten, sagen sie einiges über den Besitzer aus. Sammeln hat etwas Pathologisches, meint Mirko Schädel, der die größte Sammlung deutschsprachiger Kriminalliteratur bis 1945 zusammengetragen hat. Genau in diesem Jahr setzt die Sammlung von Peter Sodan ein. Der Ex-Tatort-Kommissar sammelt DDR-Literatur vom Kriegsende bis zur Wiedervereinigung. Inzwischen weiß er gar nicht mehr, wohin mit all seinen Büchern. Mehrere Millionen sind es. Das erste Buch kann vergessen werden. Wer aber Bücher liebt, erinnert sich an das erste. Denn es war der Beginn einer wunderbaren Freundschaft, einer intensiven Liebesgeschichte oder gar einer Obsession. Mit dem ersten gerät der Mensch in den Bann von Büchern. Dann kann es nie genug von ihnen geben. Dann sind sie ihm näher als andere Objekte und nicht selten auch Subjekte, also Menschen. Bücher können alles werden. Glück und Verderben, Universum und Kleinod.
Eine Sonderstellung nimmt die folgenschwere erste Lektüre ein. Schlimmer als die erste Liebe.
Da hatte meine Großmutter auf ihrem Bauernhof oben in der Kammer, wo man schlief, wo die Mäuse über die Bettdecken liefen, die hatte so ein Regal mit alten Büchern und das hat es mir angetan. Die hatte das irgendwo auf einer Auktion erworben. Das war aus einem Nachlass einer Volksschullehrerin, glaube ich. Und die hatte auch einen Hang zu, sowohl zu, was weiß ich, Oscar Wilde, bis hin zu Unterhaltungsliteratur von Frank Heller oder frühen Krimis aus den 20ern. Und die Bücher habe ich mir gegriffen und gelesen, weil da nichts anderes da war.
Das erste selbst erworbene Buch, ein Initiationsritus, den der Sammler Mirko Schädel dann bald darauf durchlebte. Die selbst ausgewählte Lektüre erschließt eine eigene Welt, ermöglicht den Kontakt über Raum und Zeit hinweg mit anderen Menschen, ihren Vorstellungen, ihren Lebensumständen, ihren Ideen. Arno Schmidt, Büchermensch par excellence aus der Heide, erinnert sich 1965 in seinem Essay »Meine Bibliothek«.
Gerade die noch objektleere und gleichzeitig gierig schweifende Fantasie des Kindes fixiert sich unglaublich an frühe Vorlagen zu Gedankenspielen, die dann nach der Melodie des »On revient toujours« fürs ganze Leben und Werk Grundwasserwert bekommen.
Das Buch wird gelesen, oft genug verschlungen. Und dann braucht man einen Ort dafür. Einen Schrank, ein Regal, eine freie Ecke auf dem Boden. Ein Buch ergibt das andere. Und dann noch eins und noch eins. Und eines Tages ist es soweit. Voll innerer Befriedigung, gepaart mit ein wenig Besitzerstolz, blickt man auf eine Reihe von Büchern. Die erste eigene kleine Bibliothek. Ein Wort, das sonst nur für die großen, öffentlich zugänglichen Sammlungen verwendet wird. Sind jene für ein breites Publikum bestimmt und daher notwendig unpersönliche Apparate, so ist die eigene Bibliothek eine zutiefst private. An ihr lassen sich die Stationen einer persönlichen Entwicklung ablesen. Und zugleich dokumentiert sie diese Stationen. Sie ist Zeugnis und Ausweis gleichermaßen. Die Sammlung gehört fortan zur eigenen Biografie.
Ich weiß noch, dass ich bei einem Wandertag, als ich so in der 5. Klasse war, da sind wir durch den Wald marschiert, dann kamen wir an so einem Kiosk und der hatte auch Zeitungen und so ein paar Büchern. Und da stand Jules Vernes Reise zum Mittelpunkt der Erde in so einer Jugendbuchreihe für 1,95 oder so. Da habe ich meinen Lehrer angepumpt um eine Mark. Eine hatte ich selbst. Und dafür habe ich mir das dann gekauft. So fing das an.
Michael Kross, früher Sozialarbeiter und längst pensioniert, hat im Jahr 2000 in einem kleinen Dorf in der Nähe von Osnabrück ein Antiquariat eröffnet. Sein Weg vom Sammler zum Händler steht stellvertretend für den vieler Antiquare. Zum Handel mit Büchern kam er, als er nach dem Studium arbeitslos war und erst seine eigenen, dann auch andere Bücher vor der Mensa verkaufte. Inzwischen bietet er die Erzeugnisse des Gutenberg-Zeitalters in der digitalen Welt an. Das Internet hat vielen Antiquariaten den Garaus gemacht. Aber Michael Kross kann in seinem Büchernarrenschiff mitten in der niedersächsischen Tiefebene Bücher in die ganze Welt verkaufen, durch das Internet. In seinem großen Einfamilienhaus sind knapp 200 Quadratmeter über und über mit Büchern vollgestellt. Mittendrin Michael Kross, volles, graues Haar, Vollbart. Gerade ist er 70 geworden.
Ich verbringe ziemlich viel Zeit hier, weil ich ja so ein Einzelkämpfer bin, ne, der hier sich der Übermacht der Bücher ausgeliefert fühlt. Und mein Platz ist begrenzt, die Büchermengen, die aber hereindrängen, unbegrenzt. Und da kannst du dir vorstellen, dass ich hier wirklich kämpfe. Hier, um zum Beispiel dieses Interview hier zu ermöglichen. Da habe ich mich gestern hingesetzt und Kartons und Kisten und so weiter und noch zweite Reihen aufgefüllt, damit wir hier wenigstens so ein bisschen Ellenbogenfreiheit haben.
Eine normale, übersichtlich geordnete Buchhandlung mag vielleicht 20.000 Titel anbieten, die wohlsortiert in Regalen präsentiert werden. Bei Michael Kross sind es deutlich mehr. Dicht an dicht stehen die Regale in seinem Haus, so eng, dass man sich kaum hindurchzwingen kann. Zwischen den gut 50.000 Exemplaren wirkt Kross, unablässig Zigaretten drehend, fast ein wenig verloren. Von der Lokalpresse ließ er sich schon in der Pose von Karl Spitzwegs Gemälde »Der Bücherwurm« fotografieren. Der Antiquar ist auch Bücherretter, was ihn allerdings vor immer größere Herausforderungen stellt.
Du kannst dir vorstellen, in was für ein Dilemma ich bin, wenn ich jetzt zu jemandem komme, der gerade sein nettes Eigenheim mit einer Seniorenwohnung tauscht und die Kinder mich in das Lesezimmer ihres Vaters oder Großvaters führen. Und dann stehen da 8 Quadratmeter Bücher. Ich habe aber nur noch für einen halben Quadratmeter Platz.
Michael Kross Büchernarrenschiff liegt in einer Wohnsiedlung. Außen weist nur ein kleines Schild auf den Landbuchhandel hin. Das Haus hat er eigens für die Bücher erworben. Zu groß schien ihm die Gefahr, es nach abgelaufenem Pachtvertrag ausräumen zu müssen. Bis auf das Badezimmer ist alles auf das Engste mit Büchern vollgestellt. Selbst die Küche und die Terrasse. Gelegentlich hat er schon über den Erwerb des Nachbarhauses nachgedacht.
Das wäre eine Alternative hier, so ein Imperium aufzubauen mit dem Ziel, Random House zu knacken und feindlich zu übernehmen. Das geht natürlich auch nicht, weil ich lese zu viel, habe dafür nicht mehr die Power.
Sein Landbuchhandel gleicht einem Labyrinth, in dem man orientierungslos umherirrt und das Gefühl hat, hinter der nächsten Biegung müsse noch ein Raum kommen. Und dann noch einer und noch einer. Wie in Jorge Luis Borges Erzählung »Die Bibliothek von Babel«.
Das Universum, das andere »die Bibliothek« nennen, setzt sich aus einer unbegrenzten und vielleicht unendlichen Zahl sechseckiger Galerien zusammen, mit weiten Entlüftungsschächten in der Mitte, die mit sehr niedrigen Geländern eingefasst sind. Von jedem Sechseck aus kann man die unteren und oberen Stockwerke sehen, ohne ein Ende.
Das niedersächsische Dorf Antiquariat sieht ein wenig anders aus. Unübersichtlich und immer wieder für Überraschungen gut ist es aber auch. Selbst der Inhaber entdeckt ständig Neues. Er nimmt einen Band aus dem Regal, hält ihn sich, geplagt vom grauen Star, direkt vor die Augen und liest.
Was wir gelesen haben, rechtfertigt sein Überleben auf unseren Bücherbrettern nicht durch seinen absoluten Wert, sondern durch das Zeugnis, das es von unserem Leben ablegt,
schrieb der deutsche Essayist Friedrich Sieburg in den 1950er Jahren.
Unser Blick, der die Buchrücken entlang wandert, sieht die gelebten Jahre, wie sie noch einmal still vorüberziehen, ehe sie ihren Platz unter den Sternenbildern am Himmel der Erinnerungen einnehmen.
Ja. Habe ich noch nie was von ihm gelesen? Richte das Buch in die Hand, habe diesen Kapitelüberschrift gelesen vor den Bücherbrettern und war ganz bezaubert. Deswegen habe ich das eben vorgelesen.
Hermann Wiedenroth lebt in einem noch kleineren Dorf als Michael Gross. Kaum einer der 188 Einwohner verirrt sich in sein Antiquariat. Es liegt zwischen Feldern und Wiesen, gleich am Ortsausgang. Dort residiert Hermann Wiedenroth.
Also ich könnte mir ein Leben ohne Bücher nicht vorstellen. Manchmal kommen Besucher hier raus und sagen, Gott, ist das nicht zu einsam, so weit draußen. Und meine Devise ist, Bücher sind auch Menschen, aber Menschen in einem anderen Aggregatzustand. Ich habe pausenlos Unterhaltung und Gespräche, einen unentwegten Dialog mit den Büchern, die um mich herum sind. Da kann man dann zum Tee ein Gedicht von Goethe lesen oder man kann zum Abend noch in einem Karl-May-Band schmökern oder man liest in einer Literaturgeschichte und ich muss sagen, mir ist es noch keine Minute langweilig geworden.
Hermann Wiedenroth nennt sein Antiquariat das Bücherhaus. Nach der Bibliothek aus Arno Schmidts Opus Magnum, Zettels Traum. Was nicht weiter verwundert, denn es liegt in Bargfeld. In dem niedersächsischen Dörfchen wohnte Schmidt von 1958 bis 1979.
In der Stadt, nahe einer Großbibliothek, kommt er mit ein paar hundert aus. In ländlicher Abgeschiedenheit, wo Autarkie zum Hauptgebot wird, man kann nicht tagelang herumreisen, das ergibt unangenehmste Hemmschuhe zweiter Ordnung, liegt das Minimum meiner Erfahrung nach bei etwa 60 Metern Bücher, rund 2000 Stück. Drei dürften besser sein. Man wird schließlich, lebt man länger, zwangsläufig Spezialist für ein Dutzend Gebietlein.
Vielleicht fühlt man sich in der überschaubaren Welt des Dorfes den Büchern näher als in der pulsierenden Großstadt. Möglicherweise werden sie dort eher zu anregenden Gesprächspartnern. Ernst Jünger, ebenfalls ein passionierter Sammler, erging es so.
Bibliotheken. Den öffentlichen ist die eigene vorzuziehen. Sie erspart nicht nur Wege und Korrespondenzen, sondern sie gibt auch ein Gefühl der Sicherheit. Man wird vertrauter, ähnlich als ob man selbst Tiere hielte und pflegte, anstatt in zoologische Gärten zu gehen. Nicht zu unterschätzen ist die Ausstrahlung. Bücher laden das Haus auf.
Der gelernte Antiquar Hermann Wiedenroth gründete seinen Bücherhandel 1980 in Krähenwinkel bei Hannover. 10 Jahre später zog er nach Bargfeld, in das Haus des 1988 gestorbenen Frank Michels, einem der wenigen Freunde von Arno Schmidt. Seine gepflegte Ausdrucksweise und die beinahe elegante Selbstverständlichkeit, mit der er sich zwischen den Büchern bewegt, hier auf eines hinweisend, dort eines auf einem Stapel zurechtrückend, lässt Wiedenroth wie den Inbegriff eines Antiquars erscheinen. Einer, der einem Roman entstammen könnte und den man sich nirgendwo anders vorstellen kann als zwischen Büchern. Hermann Wiedenroth verkauft sie nicht nur, er sammelt sie auch. Manchmal geht das Hand in Hand.
Als ich meine Ausbildung machte, wollte ich etwas sammeln. Dann habe ich mir das Antiquariat angesehen, mein Portemonnaie hervorgezogen, hineingeschaut. Da blieb als einziges für mich übrig damals Recklams Universalbibliothek, die von den gestandenen Antiquaren als Wegwerfware betrachtet wurde. Damals konnte ich für 10 Pfennig eine Nummer erwerben und ich weiß noch, dass ich einmal bei einem Antiquar war und für 36 D-Mark Recklambändchen kaufte, die ich kaum davontragen konnte. Also das waren doch 2 pralle Tüten voll.
Über Bücher spricht Hermann Wiedenroth begeistert und kenntnisreich. Er hat viele gelesen, noch mehr geh- und verkauft, vor allem sogenannte schöne Literatur. Das Sortiment ist ausgesucht, bis zur Decke sind die Regale gefüllt. In Schweinsleder gebundene Klassiker, Inselbändchen, aber auch etliche Meter Karl May. Wiedenroth ist Mitherausgeber der historisch-kritischen Ausgabe des Winnetou und Old Shatterhand-Autors. Auf Tischen liegen Kunstbände. Ein Flügel steht im Raum. Auch er nicht frei von Büchern. Aber das Sammlerherz schlägt für die handlichen, günstigen Büchlein, die viele mit Schullektüre verbinden. Die hat er in einem Extraraum aufgestellt und führt begeistert in sein Heiligtum, nicht ohne vorher auf sein handgeschriebenes Verzeichnis hinzuweisen. Mit winzig gestochener Bleistiftschrift sind darin akribisch alle Nummern und Titel der Sammlung vermerkt.
Wenn ich auf eine Reise gehe, ein Reklambändchen ist immer dabei. Reklam bin ich treu geblieben. Es gibt hier im Hause den Reklamsalon, inzwischen ein ganzes Zimmer, das voll ist nur mit Reklambändchen. Und auch heute bei jedem Ankauf, überall wo ich hinkomme, habe ich eine kleine Liste dabei und schaue, habe ich das Bändchen, habe ich es in gutem, zufriedenstellendem Erhaltungszustand oder habe ich es nicht und dann wird ergänzt.
Mittlerweile besitzt Hermann Wiedenroth über 10.000 Bände. Die Sammlung reicht von abgegriffenen bis zu neuwertigen und aufwendig eingebundenen Exemplaren.
Bei Reklam gab es in den 20er Jahren dann besondere Einbände. Beispielsweise habe ich hier Goethes Faust, 1. und 2. Teil in einem sehr schönen vergoldeten Pergamentband. Das war so Reklam für den gehobenen Bedarf. Da hat noch ein Antiquar einen Preis reingeschrieben von 12 Euro. Also für 12 Euro ein so schön gedrucktes und vor allen Dingen so schön gebundenes Büchlein zu haben, ist doch ein wirkliches Vergnügen.
Seinen Besuchern hält er schon mal ein besonders geschätztes Exemplar hin, mit den Worten, fassen Sie das mal an. Gerade so, als ob Bücherlust mit den Händen begreifbar wäre. Büchersammler sind nicht nur Jäger und Leser, auch Fetischisten. Voller Besitzerstolz führen sie mit leuchtenden Augen ihre Schätze vor.
Bücher sind immer meine große Leidenschaft gewesen.
Ich allein gegen den Rest der Bücher.
Es ist eine besondere Gattung Mensch, die Sammler.
Man muss ja ein Herz haben, um Bücher zu lesen. Schopenhauer hat mal gesagt, im Herzen steckt der Mensch, nicht im Kopf.
Lesen ist schrecklich.
Es sind etwa 6.000 und ein paar zerquetschte Krimis von 1790 bis 1945. Und mir sind etwa 11.000 bekannt, das heißt, ich kann noch lange weiter sammeln. Theoretisch bis zum Lebensende oder doch darüber hinaus, wenn ich jemanden hätte, der das übernehmen würde, könnte man das ja auch immer weiterführen.
Genau wie Hermann Wiedenroth machte auch Mirko Schädel aus der Not eine Tugend und erschloss sich ein Sammelgebiet, das noch vor wenigen Jahren kaum jemanden interessierte. Deutschsprachige Kriminalromane. Über fantastische Literatur, Science-Fiction und Utopie ist er zum Krimi gekommen. Heute besitzt er die größte und bestsortierte Sammlung weltweit.
Daran sieht man ja auch die Manie des Sammlers, das Pathologische.
Über 6000 Krimis, dazu 4000 weitere Bücher, hat er im Souterrain eines Einfamilienhauses in Hamburg-Bahrenfeld aufgestellt. Darunter seltene Ausgaben seiner Lieblingsautoren wie Edgar Allan Poe, Robert Louis Stevenson oder Herman Melville.
Bei Melville genauso. Bei Melville und bei vielen anderen Autoren habe ich bei bestimmten Romanen gewartet, bis ich die deutschen Erstausgaben finde, weil ich will die Bücher in der deutschen Erstausgabe lesen. Das ist, weil die Sprache, die Übersetzung viel besser die damalige Zeit transportiert.
Bis vor kurzem hatte Mirko Schädel seine seltenen Krimis in einer alten Scheune im ostfriesischen Budjading, wie in einem Museum für die Öffentlichkeit ausgestellt. Dann zwangen ihn Krankheit und die Angst vor der verheerenden Wirkung des feuchten Nordseeklimas auf die Bücher zum Umzug. Sammler sind auch Konservierer. Nichts fürchten sie mehr als den Verlust ihrer Liebsten.
Ich habe auch selber jahrelang davon geträumt, dass meine Bibliothek in Flammen aufgeht oder einem Wasserschaden. Also ich habe großes Problem, in Hamburg, in Norddeutschland zu leben, weil ich die Vorstellung habe, dass irgendwann durch die Klimakatastrophe die Elbe hier dermaßen über die Ufer schwappt, dass meine Bücher in Pappmaché verwandelt werden. Das ist gruselig.
Nach kurzer Zeit war der Raum ein einziges Flammenmeer, ein brennender Dornbusch. Auch die Schränke beteiligten sich an diesem freudigen Opfer und begannen zu knistern. Mir wurde mit einem Mal klar, dass diese ganze labyrinthische Bibliothek nichts anderes war als ein riesiger Scheiterhaufen, sorgsam aufgeschichtet zum Brandopfer und bereit für den ersten Funken.
Umberto Eco malt in seinem Bestseller »Der Name der Rose« mit einiger Schreckenslust ein Autodafé aus. Die Bibliothek der Benediktinerabtei, die eigentliche Hauptfigur des Romans, geht in Flammen auf. Sämtliche Quart- und Foliobände, darunter seltene und unersetzliche, werden zu Asche. Bibliotheksbrände sind der Gau für jede schriftbasierte Kultur. Sie beschädigen das Gedächtnis von Gesellschaften. Sammlungsbrände beschädigen den Sammler. Und dann sind da natürlich noch die anderen Sammler. Man kennt sich, ist mit manchen befreundet, wobei die Freundschaft Grenzen hat, wenn sich Sammelgebiete berühren oder überschneiden.
Es gibt einen gewissen Prozentsatz von Sammlern, die zumindest emotional über Leichen gehen. Also die bereit wären, die beste Freundschaft aufzukündigen aus solchen Gründen, aus Konkurrenzgründen oder um an irgendwelche Bücher zu kommen.
Wenn man lange genug und behutsam auf ein Wild ansteht, wird man Erfolg haben. Das gilt auch für die Bücherjagd. Die Bücher kommen auf den geduldigen Liebhaber zu. Wenn auch nicht die teuren, so doch die seltenen. Ernst Jünger.
Über die Jahre erlebt man einiges. Es gibt auch ein paar richtig kriminelle Sammler, die auch alle paar Jahre im Knast verschwinden und dann irgendwann wieder auftauchen, die durch gezielte Betrügereien Geld sich verschaffen, um dann ihre Sammlung weiter zu finanzieren. Oder auch andere Leute versuchen, übers Ohr zu hauen, andere Sammler übers Ohr zu hauen. Jeder Sammler hat da einen Fundus von Geschichten, die er erlebt hat.
Gelegentlich nehmen Konkurrenz und Jagdeifer bizarre Formen an. Der Herr über gut 6000 antiquarische Krimis weiß, einige Geschichten zu erzählen. Solche Legenden und Mythen begleiten jede Leidenschaft, erst recht die für Bücher, die ja ihrerseits oft Geschichten enthalten. Jack London wusste vom Lockruf des Goldes. Mirko Schädel erlag dem Lockruf alter Krimis.
Ich habe mal erlebt, dass man mir auf der Frankfurter Buchmesse geflüstert hatte, dass es da einen Antiquar gibt, der über 100 alte Krimis im Paket anbot. Und ich habe den Mann ausfindig gemacht auf der vorgelagerten Antiquariatsmesse und bin jeden Abend nach der Buchmesse um 18.30 Uhr oder so, bin ich zu diesem Mann und habe mit ihm gesprochen, weil der sich nicht daran erinnerte, wer dieser Antiquar war. Er wusste, er hatte aber vergessen, wer genau das war. Ja, und dann neigte sich die Messe zum Ende hin. Und am Ende fiel ihm tatsächlich ein, wer das nun gewesen ist. Ein bekannter Antiquar aus dem Sauerland. Und interessanterweise und witzigerweise, diese 100 Bücher hatte ich vor einem halben Jahr schon gekauft. Also die waren schon in meiner Bibliothek. Ich bin also meinem eigenen Phantom hinterhergelaufen letzten Endes.
»6000 Krimis. Peter Sudann würde Mirko Schädels Sammlung nur ein müdes Lächeln entlocken.«
»Also ich würde so Daumen mal Fensterkreuz sagen, 4 Millionen.«
In Staucher, zwischen Leipzig und Dresden gelegen, befindet sich Peter Sudanns Reich. Der gebürtige Meißner, der früher ein Theater in Halle leitete, den einzigen ostdeutschen Tatortkommissar namens Ehrlicher gab und sich für Die Linke als Bundespräsidentenkandidat aufstellen ließ, begreift sich, ähnlich wie der Niedersachse Michael Kross und doch ganz anders, als Bücherretter. Mit den Büchern will er die Geschichte der untergegangenen DDR erhalten und damit seine eigene. Er kämpfte gegen die massenhafte Vernichtung der nach der Wende unverkäuflich gewordenen Bücher ostdeutscher Verlage. Für Peter Sudann ist das Buch ein Träger von Kultur und Identität und muss daher bewahrt werden.
Wenn Sie denken, nur aus Liebe oder Leidenschaft, ist es nun auch nicht. Wenn zig Millionen Bücher eigentlich verbrannt worden sind nach der Wende, in den Kraftwerken und sonst wo, das finde ich ungehörig. Im Einigungsvertrag stand nichts darin, dass man Bücher verbrennen darf.
Das Sammeln von Kunstwerken und damit auch von Büchern ist ein Teil kultureller Aktivität. Der allgemeine Verlust an Kultur in der Gesellschaft führt dazu, dass sich eine Gegenbewegung entwickelt, die auf Bewahrung aus ist. Der individuelle Sammler ist ein Bewahrer angesichts des allgemeinen Verfalls.
Diese Zeilen von Klaus Walter, Literaturwissenschaftler und ehemals Lektor im Mitteldeutschen Verlag, sind Peter Sudann wie auf den Leib geschrieben. Der heute fast 80-Jährige beschloss, das gedruckte kulturelle Erbe der DDR zu retten. Nach Stationen in Halle und Merseburg stehen die zwischen dem Kriegsende 1945 und der Wiedervereinigung 1990 erschienenen Bücher nun im sächsischen Staucher.
Als ich das erste Mal oder das zweite Mal rausgeschmissen wurde wieder, dann habe ich ins Internet eine Bitte geschrieben, wer nimmt mich auf? Und dann rief mich der Bürgermeister aus dem Dorf hier an und sagte, ich hätte einen Kuhstall. Und da ich mir immer alles angesehen habe, jede Hütte, alles, da bin ich hierher gefahren. Und da vorne, wo Sie da die Lampen brennen sehen, glühen, leuchten, sehen, da standen wir und ich sagte, ja gut, das ist der Kuhstall da, den gucke ich mir nachher an, aber was ist mit der Scheune? Ja, die kannst du kaufen. Da habe ich mir gedacht, wenn du das hier kaufen kannst und das wäre nicht so teuer, da verkaufe ich mein Elternhaus, ja, das, also das Haus meiner Mutter. Und das war auch so, das habe ich verkauft und dadurch konnte ich mir die Scheune kaufen und da kann man mich nicht so leicht wieder rausschmeißen.
Das Elternhaus im Tausch gegen eine Bleibe für 4 Millionen Bücher. Die Papierquader haben sich im Leben von Peter Sudann einen ungeheuer großen Raum erobert. Ein Teil von ihnen steht jetzt sortiert und beschriftet in dem umgebauten Kuhstall in Staucher. Ein weiterer Teil befindet sich in Peter Sudanns eigener Scheune, gleich daneben. Dort veranstaltet der ehemalige Schauspieler auch Lesungen und führt Filme vor. Unermüdlich ist er auf dem Gelände unterwegs, läuft zwischen den zahllosen Regalen hin und her, Trepp auf, Trepp ab. Er lebt in einer Bibliothek von Babel, in einem Labyrinth aus Büchern, die für ihn Persönlichkeiten mit Herkunft und Zugehörigkeiten sind.
Seit dem 8. Mai 1945 bis zur Wiedervereinigung haben in der DDR insgesamt ungefähr 250 bis 270 Verlage gelebt. Einige sind eingegangen, also und deshalb sammle ich nach den Verlagen. Das heißt also, jedes Regal oder so hat den Verlag, Mitteldeutscher Verlag oder der hat den Verlag oder was weiß ich. Und danach sammle ich. Und dann, wenn ein Buch kommt, dann gucke ich nach, haben wir das schon in dem Verlag, stellen Sie unter noch ordentlich ein.
Peter Sudann träumt von einem Leseraum, für den ihm das Geld fehlt. Neben der großen, sich über mehrere Etagen ausdehnenden Bibliothek im ehemaligen Kuhstall und in der eigenen Scheune gibt es noch ein riesiges Lager nahe Staucher. Dort liegt der Großteil der Bücher unsortiert, in gestapelten Bananenkisten.
Da ist nämlich der Leitspruch, der da heißt, in den Bananenkisten des Westens schlummert das Wissen des Ostens. Ja?
5 Bundesfreiwillige helfen Peter Sodann, die Bücherkisten, die zum großen Teil aus Privathaushalten bei ihm angeliefert werden, zu ordnen.
Ich sammle ganz normal, wie jede andere Staatsbibliothek, die Deutsche Bücherei gibt es ja nicht mehr in Leipzig, ich sammle die ersten 2 Bücher von der ersten Ausgabe und dann von jeder Ausgabe wieder 1. Aber wenn die 5. Ausgabe sich mit der 7. ähnelt, also gleich ist, dann brauche ich ja die 7. nicht mehr kaufen.
Peter Sodann mag vielen als der Inbegriff des Bibliomanen erscheinen, des Sammlers, dessen Leidenschaft alles überwuchernde Züge angenommen hat. Aber schlimmer geht immer. Sir Thomas Phillips, der 1792 bis 1872 in England lebte, besaß bereits mit 6 Jahren über 100 Bücher und soll sehr früh gesagt haben, sein Lebensziel sei es, ein Exemplar von jedem Buch, das je gedruckt wurde, zu besitzen. Er kaufte komplette Antiquariate auf. Ihm zugesandte Auktionslisten wurden umgehend zu Ordern verarbeitet. Sein einziger Rivale war die British Library. Von den 20 Räumen seines Landsitzes in Cheltenham füllten sich 16 mit Büchern. Frau und Kinder lebten in Armut und Dreck, während Phillips sogar die Lager von Altpapierhändlern in Gänze erwarb. Am Lebensende soll der vielleicht größte aller Bibliomanen über 100.000 Bücher besessen haben. Eine für die damalige Zeit ungeheure Menge. Wahrscheinlich ist die Zahl viel zu niedrig angesetzt. Der Leiter der Handschriftenabteilung des Britischen Museums berichtet von seinem Besuch des Phillipschen Land- und Lagerhauses.
Ich fragte ihn, weshalb er nicht die Papier- und sonstigen Stöße vom Fußboden wegräume, damit ein Gehweg freigehalten werden könne. Aber er lachte nur und sagte, ich sei nicht daran gewöhnt wie er.
So Bibliomanen Phillips auch war, so verrückt er den Zeitgenossen schien, ihm ist das Überleben zahlreicher wichtiger und wertvoller Bücher zu verdanken. Denn nach der Französischen Revolution verfielen viele alte Klosterbibliotheken. Aus ihrem Nachlass erwarb Sir Phillips zahlreiche alte Handschriften, die den Grundstock seiner Sammlung ausmachten. In seinem Testament verfügte er, dass die Sammlung zusammenbleiben solle und, ganz exzentrischer Brite, kein Katholik sie je in Augenschein nehmen dürfe.
Platz für Bücher immer. Aber ich weiß nicht, ob ich es meiner Frau zumuten darf, ihr Bett in den Heizungskeller zu stellen.
Gestand der verstorbene Sammler Jürgen Kuczynski. In der Welt der Büchersammler Gendergerechtigkeit walten lassen zu wollen, grenzt an verlorene Liebesmüh. Denn die meisten Büchersammler sind Männer, erklärt Mirko Schädel.
Ich glaube, das muss eine hormonelle Geschichte sein. Irgendwie. Ich kenne in meinem Segment jetzt bei Sammlern von Unterhaltungsliteratur nur weit und breit eine einzige Frau. Und dagegen kenne ich wahrscheinlich 50 oder 60 Sammlermänner. Überwiegend Männer, das ist tatsächlich so. Es könnte dieses Neandertal-Gen sein. Ne?
Sammeln ist eine zwiespältige Angelegenheit. Menschen wollen bewahren. Aber Sammeln kann auch manisch-destruktive Folgen haben. Bewahren klingt gut und schön und kulturvoll. Doch wer bewahrt, muss anderes vernachlässigen.
Viele von diesen Sammlern zum Beispiel lassen sich ihre Bücher, wenn sie verheiratet sind, an die Adresse ihrer Arbeitsstelle schicken, damit die Frauen nicht mitbekommen, wie viel Geld sie da lassen. Ne? Weil die dürfen das nicht wissen, die Familie darf das nicht wissen, wie viel Geld letzten Endes in dieses Sammelgebiet fließt. Das ist auch deprimierend, weil Leute tatsächlich, ich kenne Familien, die müssen sich dermaßen einschränken, weil der Familienvater ein Sammler ist. Die leben auf niedrigstem Niveau, einfach weil diese Sammlung finanziert werden will.
Es gibt sie vereinzelt doch, die Büchernärrinnen. Zum Beispiel Claudia Ott, Orientalistin im niedersächsischen Beden-Borstel. Sie hat die Geschichten aus Tausend und einer Nacht ins Deutsche übertragen. Für die Arbeit stellte sie eine Bibliothek mit besonderen Ausgaben und Fachbüchern zur arabischen Literatur zusammen.
Also ich habe überhaupt noch nie meine Bücher gezählt. Ich glaube auch nicht, dass es irgendeine substanzielle Größe hat. Ich glaube, dass ich eine der kleinsten Bibliotheken habe. Also zahlenmäßig ist sie klein, aber sie besteht nur aus solchen Büchern, die ich auch tatsächlich immer wieder öffne, benutze und lese und die auch zu mir sprechen. Also sie ist nicht wirklich groß, aber sie ist toll. Tala umru layli indi mustabalata bisaddi ya razala naqadal wudda wa lam yufi bil ahdi.
Die 48-jährige mit den intensiven graublauen Augen trägt eine lange dunkle Bluse mit goldenen Schriftornamenten. Wenn sie arabische Lyrik zitiert, schließt sie die Augen.
Lang ist mir die Nacht geworden, seit du mich verlassen hast. Ach, Gazelle, du zerstörst unsere Liebe, brichst den Bund.
Anders als Sammler, die um jeden Preis eine Ausgabe besitzen müssen, jagt Claudia Ott nicht.
Ich suche nicht systematisch, ich sammle auch nicht. Also ich glaube, dass ich nicht wirklich eine Sammlerin bin. Ich glaube, ich bin einfach eine, die die Bücher um sich rum haben möchte, damit sie sozusagen leidenschaftlich damit weiterarbeiten kann. Und wenn sich ein Buch bei mir einstellen möchte, dann meldet sich das schon. Ich glaube, wenn ich anfangen würde zu sammeln oder zu suchen, dann würde dieses Zimmer hier überhaupt nicht mehr ausreichen. Deswegen fange ich schon gar nicht an.
Dabei ist das Zimmer nicht klein. Den großen, hellen Raum in einer umgebauten alten Scheune hat Claudia Ott mit viel Liebe zum Detail eingerichtet. Fotos und Zeichnungen, Texte in Rahmen, Tongefäße, kleine Schalen, Kacheln, Kalligrafien. Ihr Lebenspartner hat die Regale passgerecht eingefügt. Zwei geschwungene Schreibtischplatten ruhen auf schlanken Baumstämmen. Unter dem Fenster laden bunte Kissen zum Sitzen ein. Daneben stehen kleine Schemel, die Claudia Ott aus Israel mitgebracht hat. Bücher, mit denen sie gerade arbeitet, öffnet sie behutsam auf hölzernen Lesepulten, die mit Palmut-Intarsien verziert sind. Claudia Otts Sammlung ist präzise geordnet, nach Lyrik, Lexika, Editionen von Tausend und einer Nacht und besonders bibliophilen Ausgaben, die sie voller Begeisterung präsentiert. Es liegt kaum etwas herum in ihrer Arbeitsbibliothek. Die Orientalistin zelebriert die Lektüre und versteht das Buch als ein direktes Gegenüber, das bei Laune gehalten und gut behandelt werden muss. Es solle sich wohlfühlen und dann das geben, was in ihm stecke, sagt die Übersetzerin. Bernd Rauschenbach schließt das Gartentor auf. Vorbei an einigen Thujen, Fichten und einer großen Weymouth-Kiefer geht es zu dem holzverschalten, blaugrauen Häuschen in Bargfeld, in dem Arno Schmidt mit seiner Frau Alice von 1958 bis zu seinem Tod 1979 lebte. Seine Frau, die 4 Jahre später starb, hat fast nichts geändert, zur Freude der Nachlassverwalter. An der Garderobe hängt Arno Schmidts grüne Lederjacke auf einem Bügel, daneben ein Regenschirm. Gleich links neben dem Eingang des Hauses mit den 70 Quadratmetern Wohnfläche liegt das Arbeitszimmer.
Dies ist der Hauptraum seiner Bibliothek. Schmidt hat ja die ersten Jahre, als er in Bargfeld wohnte, das Dachgeschoss bewohnt. Seine Frau hier unten die Räume. Nach einem Herzinfarkt 1972 ist er runtergezogen und sie nach oben. Und dieser Raum ist bis auf diese Sicherungsmaßnahmen komplett so geblieben, wie Schmidt ihn hinterlassen hat. Die Aufstellung der Bibliothek ist keine irgendwie geordnete, weder chronologisch noch alphabetisch. Man sieht manchmal Arbeitsgebiete von ihm zusammenstehen. Hier unten in dieser Ecke sind die unteren beiden Regale mit Büchern von Friedrich de la Motte Fouquet gefüllt, über den er eine 900 Seiten starke Biografie geschrieben hat. Darüber dann, ohne Zusammenhang zu Fouquet, Expressionismus. Hier dieses in den Raum reinragende Regal ist komplett mit Karl May vollgestellt. Hier oben kleine Abteilung Goethe. Er hat offensichtlich auch nach Größe sortiert, denn die Bände von James Fenimore Cooper, die sehr zahlreich sind, sind über das gesamte Regalsystem verteilt, je nachdem, wie groß die sind und wie sie dann eben da reinpassen.
Eine der Kardinalsünden für jeden Bibliophilen, das Ordnen nach Größe, von manchen auch gerne als Putzfrauenstellung bezeichnet. Arno Schmidt wählte sie aus Gründen der Platzersparnis. Denn mit 7000 Büchern war das Haus gut gefüllt. Ein Großteil von ihnen steht im Arbeitszimmer, weder chronologisch noch alphabetisch sortiert. Friedrich de la Motte Fouquet neben Karl May, Goethe in der Nähe von Cooper.
Das Leben ist ja so kurz.
Arno Schmidt in Ich bin erst 60.
Selbst wenn Sie ein Bücherfresser sind und nur 5 Tage brauchen, um ein Buch zweimal zu lesen, schaffen Sie im Jahre nur 70. Und für die 45 Jahre von 15 bis 60, die man aufnahmefähig ist, ergibt das 3150 Bände. Die wollen sorgfältigst ausgewählt sein.
Auf dem Schreibtisch liegen 2 Brillen, eine Lupe, Schreibutensilien, ein kleiner Weltempfänger. Und neben einem Notizblock steht die alte Adler-Schreibmaschine.
Zu seinen Lebzeiten gab es ja schon die elektrischen Schreibmaschinen, wo man ja dann die Kugelköpfe auswechseln konnte. Und dann hätte man ja mit dem Schriftbild experimentieren können. Und das müsste ihm doch gefallen können. Das hat ihn Bernd Rauschenbach, glaube ich, auch mal gefragt. Und Schmidt sagte nein. Er wolle es merken, wenn er auf die Tasten haut. Und die Emotion sollte sich in der Energie des Tippens auf der Seite abbilden. Also hier so auf dem Laptop über die Tasten zu gleiten oder so, das hätte er nie gemacht.
Für Jan-Philipp Remzma, Gründer und Vorstand der Arno-Schmidt-Stiftung und Mitherausgeber von dessen Gesamtwerk, ist das bescheidene, enge Haus der Schmidts ein auratischer Ort. Ein Ort, der auch heute, 37 Jahre nach dem Tod des Schriftstellers, wirkt, als sei der Verfasser von Zettels Traum mal eben über die Felder zum Spaziergang aufgebrochen. 1977 war Jan-Philipp Remzma, damals Mitte 20 und Erbe eines großen Vermögens, ohne Anmeldung zu dem verehrten Meister gereist und bot ihm zur Unterstützung seiner Arbeit eine beträchtliche Summe an.
Es ranken sich viele Anekdoten um diese ganze Geschichte herum. Auch er hätte dieses Geld nicht haben wollen und ich hätte es ihm als mit einem Briefumschlag über den Zaun geworfen und allen möglichen Blödsinn. Nein, nein.
Arno Schmidt nahm das Geld an und blieb bis zu seinem Tod 1979 in Kontakt mit seinem Gönner. Danach beriet Remzma die Witwe Schmidt, wie mit dem Nachlass verfahren werden könnte. Als auch sie 1983 starb, wurde die Stiftung zur Alleinerbin aller Rechte am Werk. Sie ist in der Nachbarschaft untergebracht, erschließt das Werk und erhält das Schmidtsche Haus.
Wir haben diese Bibliothek ja aufnehmen lassen durch einen Antiquar. Und der hat auch die Exemplare durchgeguckt und das steht auch drin, ob da Anmerkungen sind oder nicht. Und da gibt es einen Bestand um seinen Schreibtisch herum. Da ist die alte Enzyklopädie Britannica, da ist eine Wieland-Ausgabe, die er ganz früh erworben hat. Da gibt es ein paar Lieblingsbücher, mit denen er gar nicht mehr, glaube ich, im Alter irgendwie gearbeitet hat. Das sind so ein bisschen Lieblinge, die er um sich herum gemacht hat. Und dann finden Sie eine ganze Menge von Büchern, die sind ihm geschenkt worden. Die sind nie geöffnet worden. Aber eine Proust-Ausgabe etwa. Das ist ihm geschenkt worden, glaube ich, von seinem damaligen Verleger Ernst Krawel. Und das interessierte ihn nicht.
Arno Schmidt war kein Büchersammler aus Liebhaberei. Er war ein intensiver Leser, der die meisten Bücher durcharbeitete und in ihnen, so Bernd Rauschenbach, Spuren hinterlassen hat.
Eine Wieland-Ausgabe zum Beispiel, die steht hier so in etwas unter Kopfhöhe. Und ist eine der wenigen Bücher, die Schmidt aus der Schlesischen Bibliothek, also aus seiner Jugend- oder jungen Männerzeit noch gerettet hat über den Krieg. Die hat vorne einen Eintrag Arno Schmidt, 24.07.1932. Frau Schmidt flüchtete ja aus Schlesien mit einem Rucksack, wo in erster Linie Bücher drin waren, unter anderem eben hier diese Wieland-Ausgabe.
Bücher waren sein Leben. Sie inspirierten den Meister aus der Heide und dienten als Quelle für sein eigenes Schreiben. Die Lektüre, so der Antiquar Hermann Wiedenroth, war sein Lebenselixier.
Er war selber ein großartiger Leser. Seine Bibliothek verkörpert wirklich das Ideal einer Lesebibliothek. Der Handelswert einzelner Bücher, wenn man den losgelöst von Arno Schmidt betrachtet, ist bei seiner Bibliothek nicht sonderlich hoch. Arno Schmidt hatte nie das große Geld, um im großen Stile bibliophile Meistereinbände oder sowas zu kaufen und er hatte auch gar nicht die Ambition. Aber ich kenne keine andere Bibliothek, die so intensiv durchgelesen und durchgearbeitet wurde wie die Schmidtsche Bibliothek. Insofern kommt er dem Ideal des Lesers und gleichzeitig Sammlers gewisser Autoren viel näher als die meisten anderen.
Freilich, wenn man Geld hätte. Ich wüsste es jetzt schon richtig anzuwenden. Ein winziges Häuschen in der Heide, 8.000 höchstens, nicht wie diese Bausparkassen, die mit 20.000 um sich werfen, als wäre es ein bloßer Silbenfall. Im Ställchen eine Isetta, tausend erlesene Bücher, einmal in aller Ruhe die Insel Felsenburg durchgehen können, den Nachsommer oder Lessing von A bis Z.
Vor Arno Schmidts Bibliothek steht man auch heute noch ehrfürchtig. Vor allem, weil der intensive Leser Schmidt in ihr sichtbar wird. Schwer vorstellbar, dass der Verfasser von Zettels Traum Bücher digital gelesen hätte. Hier scheint der Akt des Lesens, des Aufnehmens, Weiterdenkens, Umformens und Neuschaffens den materiellen Widerstand des Buchblocks, die raue Oberfläche der Buchseiten, den Papiergeruch gebraucht zu haben. Und die Bibliothek bewahrt die Zeit, die der Mensch über den Büchern verbracht hat. Mirko Schädel.
Na, für mich sind Bücher auch Objekte und sind haptisch und man kann sie aufschlagen und man findet manchmal ein gepresstes Blümchen drin oder einen Vorbesitzernamen oder einen Stempel aus einer südafrikanischen Bibliothek oder ich weiß nicht was. Also die Bücher haben auch immer Geschichte und dieses digitale Buch hat ja überhaupt keine Eigenart mehr, keine Signatur. Es ist ja der blanke Text und transportiert zu wenig von allem anderen, was ein Buch ausmacht.
Antiquar Michael Cross hingegen ist pessimistisch.
Weiß nicht, das Kindle, das lässt sich ja alles noch toppen. Du kannst dir ja wahrscheinlich so ein Leseschip einbauen lassen, so Leipziger Buchmesse 2022. Ne, dann kriegst du so ein Chip implantiert und da ist dann der ganze Tolstoi drauf. Oder was Vergleichbares. Schnippst mit dem Finger und dann blättert im Kopf eben auch schon das Prinzip Hoffnung auf. Hältst du das für undenkbar?
Wer seine Büchersammlung durchforstet, trifft darin nicht zuletzt auch sich selbst.
Was drängt nicht alles an Erinnerung herbei, hat man sich einmal in das Kistengebirge begeben, um die Bücher im Tag oder besser im Nachtbau aus ihm herauszuholen.
Walter Benjamin, ich packe meine Bibliothek aus, eine Rede über das Sammeln.
Erinnerungen an die Stuben, wo diese Bücher gestanden haben. Meine Studentenbude in München, mein Berner Zimmer, an die Einsamkeit von Iseltwald am Brienzer See und schließlich mein Knabenzimmer, aus dem nur noch 4 oder 5 der mehreren tausend Bände, die sich um mich zu türmen beginnen, stammen. Glück des Sammlers, Glück des Privatmanns.
Und dann ist da noch eine Sorge, die viele Büchermenschen umtreibt. Werden die von ihnen mit viel Mühe und Liebe ausgestatteten Büchernarrenschiffe einst in einen sicheren Hafen einlaufen? Wohin mit der Sammlung nach dem Ableben des Sammlers? Mirko Schädel.
Ich vermute mal, dass bei meinen Rentenansprüchen es darauf hinausläuft, dass ich irgendwann, wie viele andere Sammler ja auch, die Sachen irgendwie so stückweise wieder abstoßen muss, um meinen Lebensunterhalt zu finanzieren. Gehe ich mal von aus, dass das so sein wird. Wenn das nicht so sein wird, dann wird die hier stehen, bis ich irgendwann krepiere. Und wenn ich tot bin, also ich werde es nicht irgendwie nach Marbach oder irgendeiner Bibliothek schenken, weil ich nicht glaube, dass sie das würdigen. Das ist schon mal ganz klar. Also ich würde es wahrscheinlich lieber irgendeinem dahergelaufenen Jungsammler schenken und überantworten, obwohl das natürlich auch eine Riesenverantwortungsgeschichte ist. Aber dass ich das jetzt der öffentlichen Hand geben würde, die nicht besonders förderlich ist für Sammler, das würde ich nicht sagen, das würde ich nicht machen.
Es gibt sehr viele Leute, und ich kriege oft solche Briefe, die sagen, ich habe eine große Bibliothek und bin jetzt alt und können Sie die nicht in die Bibliothek des Hamburger Instituts für Sozialforschung eingliedern? Dazu ist diese Bibliothek nicht da. Ja, aber die soll doch zusammenbleiben. Dann sage ich, warum eigentlich? Geben Sie die oder lassen Sie Ihre Erben die zum Antiquar tragen? Denn dann wird jemand sie kaufen, der sie haben will. Ja? Vererben Sie sie nicht irgendeinem Sohn oder einer Tochter, die dazu überhaupt gar keine Beziehung hat und nur eine pietätvolle Beziehung zum Vater. Quatsch, geben Sie sie wieder in den großen Kreislauf.
Jan-Philipp Remzma geht davon aus, dass es noch lange Büchersammler geben wird, die ihre eigene Sammlung dann aus anderen bestücken werden. Und so werden aus Sammlungen wieder Sammlungen. Mit denselben Büchern wird nun eine andere Lesebiografie geschrieben. So wie man Spuren bei Kindern und Enkeln hinterlässt, so hinterlassen Bücher aus Sammlungen auch Spuren in anderen Sammlungen. Und sei es nur durch das Ex Libris des Vorbesitzers. Mirko Schädel besitzt viele Bücher aus Adelsbibliotheken, vor allem aus der Familie von der Leyen. Grund genug, daran zu zweifeln, dass just die eigene Sammlung nach dem Ableben die entsprechende Wertschätzung erfährt. Viel wahrscheinlicher ist es, dass sie aufgelöst wird. Walter Benjamin ist sich dessen sicher.
Das Phänomen der Sammlung verliert, indem es sein Subjekt verliert, seinen Sinn.
Jan-Philipp Remzmas Überzeugung, dass es weiterhin Sammlungen geben werde, tröstet Peter Sodann daher nicht. Sie gilt ja dem Überleben der Art, nicht dem des Individuums.
Wenn ich nachts aufwache oder kann mal nicht schlafen oder so, natürlich dreht sich der Kopf immer um diese Bücher und manchmal wird es einem auch ganz elend davon. Ich habe noch keinen Nachfolger oder der das dann weitermacht. Ich weiß allerdings, dann findet sich sicherlich jemanden, aber das kann auch ein Apparatschick sein oder sonst was. Das ist gefährlich. Naja, natürlich hat man manchmal Schmerzen. Und auch, weil man ja, muss ich ganz ehrlich sagen, meine Frau wird dadurch auch belastet in irgendeiner Weise. Die muss ja auch ran und mit und die macht das ja auch leidenschaftlich gern und macht es auch für mich.
Das Sammeln ist so alt wie die Menschheit und gesammelt wird aus den unterschiedlichsten Motiven. Dabei ist nicht jeder, der gehortet hat, auch ein Sammler und nicht jeder Büchernarr ein Büchersammler. Den meisten geht es wie Claudia Ott und auch Arno Schmidt um die Inhalte. Anderen wie Hermann Wiedenroth und Mirko Schädel ist das Vergnügen am Gegenstand gelegentlich wichtiger. Und es gibt die Bewahrer, zu denen neben Schädel auch Peter Sodann gehört. Sie wollen Kultur- und Mentalitätsgeschichte für kommende Generationen konservieren. Denn nur wenn wir wissen, wo wir herkommen, können wir verstehen, wohin wir gehen. Bücher sehen sie als kulturelles Gedächtnis, das die Gedankenwelten früherer Generationen birgt. Ein Gedächtnis erinnert nicht nur, es vergisst auch. Weshalb Mirko Schädel noch immer neue alte Bücher in der unendlich scheinenden Bibliothek von Babel findet.
Das heißt, ich kann noch lange weitersammeln. Theoretisch bis zum Lebensende oder darüber hinaus. Wenn ich jemanden hätte, der das übernehmen würde, könnte man das ja auch immer weiterführen.
Vielleicht ist gerade das ein Grund für das Sammeln, dass man immer noch ein ungelesenes Buch im Haus hat. Und solange dieses Buch noch ungelesen ist, hat man noch etwas vor, ist man beschäftigt und hat keine Zeit zu sterben. Antiquar Michael Cross geht sogar so weit, in Anlehnung an Blaise Pascal zu behaupten, dass die Welt ein besserer Platz wäre, wenn mehr Menschen mehr Bücher besessen.
Und du weißt ja, das ganze Elend in der Welt kommt eigentlich nur daher, dass der Mensch außerstande ist, in seinem Zimmer zu sitzen und ein Buch zu lesen.
Sammler sind, zumindest wenn sie nicht gerade fieberhaft einer gesuchten Preziose hinterherjagen, sondern sich mit ihrer Sammlung verbunden fühlen, sehr ausgeglichene Menschen. Goethe wird ein Zitat zugeschrieben, das viele Sammler gerne für sich in Anspruch nehmen. Sammler sind glückliche Menschen. Mirko Schädel bestätigt das nur zu gerne.
Ich glaube, Büchersammler sind glückliche Menschen. Die Freuden, die man hat bei erfolgreicher Jagd und in Einsichtnahme in ein Buch, was man lange gesucht hat, die steht in keinem Verhältnis zu irgendwelchen anderen Freuden, die man so im Leben hat. Ich glaube, das verstehen nur Buchsammler.
Thank you.
Büchernarrenschiffe. Susanne von Schenk und Ralf Beider-Kellen besuchten im Jahr 2016 Sammler und ihre Bibliotheken. Es sprachen Nadja Schulz-Berlinghoff und Max Volkert-Martens. Ton Andreas Stoffels. Regie Klaus-Michael Klingsporn. Redaktion Jörg Plath.